Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir sind unterwegs und fragen nach Fußball, den Sehnsüchten, den guten Zeiten und den nicht so guten Zeiten und wollen alles wissen. Vor allem, wie tickt der Mensch hinter dem Ball und heute, wie tickt Schalke und wie denkt Frank Baumann, der Chef.
Spielmacher, 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, Feldins Arena. Ja, wir sind zu Gast bei dir, was uns sehr freut. Wir haben ganz viele Schokoladen mitgebracht. Wir haben gedacht, wir steigen mal so ein und machen uns so ein bisschen beliebt, weil wir wissen, glauben zu wissen, dass du Hanuta Duplo, ist das noch so oder ist es aus vergangenen Zeiten?
Ich bin wirklich relativ süßer immer gewesen, also zumindest was die Ernährung betrifft, auch zu Spielerzeiten war das tatsächlich so. Und vielleicht kann ich ja direkt mal zu Beginn ein kleines Geheimnis erzählen. ich hatte ja besonders Vergnügen auch an zwei großen Turnieren teilzunehmen. WM 2002 war ja für uns relativ erfolgreich, waren lange im Turnier. Ich persönlich habe relativ wenig gespielt.
Südkorea-Japan.
Südkorea-Japan. Und wir waren insgesamt, glaube ich, mit Vorbereitung so 6 Wochen unterwegs. Und hatten einen sehr, sehr guten italienischen Koch dabei. Und wir haben bei Rudi damals auch nicht ganz so viel trainiert. Ich habe wenig gespielt. Abends lagen dann auch immer noch die Hanutas und Duplos auf Massagezimmer. Und so dass ich dann am Ende des Tages ganz froh war, dass ich im Finale vielleicht gar nicht eingewechselt wurde oder nicht eingewechselt wurde, weil das eine Kilo dann doch zu viel drauf war. Aha. Im Laufe des Turniers.
Wird man denn zwischendurch gewogen oder wiegt man sich?
Nee, ich habe selbst ja an mir festgestellt und mich selbst dann auf die Waage gestellt. Aber es wurde noch nicht von den Trainern kontrolliert.
Wie viel Kilo waren es damals als Spieler? In Top-Shape sozusagen?
Er hat sich im Laufe der Karriere ein bisschen nach oben bewegt. Nicht nur an den Hanutas, sondern eher auch, dass der Muskelaufbau dann irgendwann vorangeschritten ist.
Auch gesagt,
Anfang der Karriere waren es eher 78 Kilo. Es hat sich schon verändert. Ne? Heutzutage die Jungs in den Nachwuchsleistungszentrum, ne? die werden natürlich auch athletisch ganz anders betreut. Das war bei uns damals noch nicht so der Fall. Sodass es eher Haut und Knochen damals waren und dann im Laufe der Karriere ist es dann ja bei 82, 83 irgendwann rausgekommen und mit kurzen Abstechern während der WM 2002 konnte ich mich aber trotzdem ganz gut halten. Ja, ist dann nochmal einige Kilo nach oben gegangen. Ich versuche immer die 100er Kilo Marke nicht zu reißen.
Okay. Jetzt ist das hier eine Sonderedition von dem Hanuta-Riegel. Da steht nämlich, Schalke steigt auf oder nicht, da kann man ja und nein ankreuzen hier. Also zeigen wir gleich mal ein bisschen näher. Ich habe meine Sonderedition, habe ich schon ja angekreuzt.
Schalke steigt auf, ja, würde ich auch ankreuzen. Ich bin noch nicht ganz sicher, in welchem Jahr.
Na gut, jetzt habt ihr 5-mal nicht gewonnen. Nimmst du das dann persönlich oder wenn du siehst, alle ziehen voll dran, ist es eine Delle und mehr nicht?
Ja, persönlich nehme ich das nicht. Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir am 21. Spieltag auf Platz 2 stehen und uns eine Krise irgendwie zugesprochen wird, dann hätte es, glaube ich, jeder auf Schalke auch gerne akzeptiert, dass man jetzt eine schwächere Phase hat. Klar ist auch, dass wir natürlich wieder besser Fußball spielen müssen, dass wir wieder erfolgreicher Fußball spielen müssen. Trotzdem wissen wir ganz genau, woher wir kamen und ist ja bekannt, dass die letzten Jahre in vielerlei Hinsicht, insbesondere auch sportlich, nicht ganz so gut liefen. Und wir haben es geschafft, das im Sommer relativ schnell in die richtige Richtung zu lenken und dass es in der zweiten Liga keine leichten Spiele geben wird, dass man da auch mal eine schwächere Phase erlebt. Das wussten wir und insofern sind wir da jetzt auch nicht überrascht.
Also Aufstieg wann? Also du sagst ja, alle können sagen, sie steigen auf, aber ihr dürft es nicht so richtig sagen. Das ist ja so ein bisschen Rumgeeier irgendwie. Ne? So.
Ja, aber in der zweiten Liga habe ich jetzt wenige Mannschaften gehört, die das als Saisonziel ausgegeben haben. Ich glaube, Hertha ist, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, so die einzige Mannschaft, der einzige Verein.
Ich habe es auch ausgegeben, ich bin Arminia-Fan.
Das funktioniert leider nicht. Ja, nach einem guten Start, ne, jetzt glaube ich auch eine schwächere Phase, aber ja, genau das ist es. Ja.
Also warum sagt ihr nicht, wir steigen jetzt auf, weil das Risiko zu groß ist, dass es dann so eine Feder gibt, die dann zurückschnellt?
Nein, ich glaube schon, dass es auch in den letzten Jahren auch liegt, dass man dort häufig große Ziele ausgegeben hat und wir einfach gesagt haben, wir müssen die Herangehensweise ändern. Ne? Wir müssen nicht davon sprechen, wo Schalke in zwei oder in fünf Jahren stehen soll, sondern wir müssen uns in der täglichen Arbeit verbessern. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Deswegen haben wir ganz bewusst kein Saisonziel ausgegeben, sondern gesagt, wir müssen zwei Gänge höher schalten. Wir brauchen eine andere Leistungskultur. Hier auf Schalke wird gerne vom PLZ, vom Profi-Leistungszentrum gesprochen. Ich finde das gar nicht so passend, weil bei uns geht es um Höchstleistung. Und ne, das war vielleicht nicht immer so gegeben. Es wurde nicht immer so eingefordert. Und deswegen haben wir den Schwerpunkt drauf gelegt, wirklich jeden Tag besser werden zu wollen, jeden Tag ans Limit gehen zu können. Und dann wird sich der Erfolg auch einstellen. Und mit dem Weg sind wir bisher auch ganz gut gefahren.
Das ist noch gar nicht so lange her, da warst du in der Ed Broski Show. Das ist so eine Twitch und YouTube-Format. Da hat ein Gast gesagt, es ist wieder geil, Schalker zu sein. Ist ja eigentlich ein Megasatz für euch. War ja mal anders.
Es war die letzten Jahre durchaus anders. Ne? Und gerade die letzte Saison war schon schwierig. Man ist als Schalke 04 auf Platz 14 rausgekommen. Gerade letzter Spieltag gegen Elversberg hier. Ich habe es nur am Bildschirm verfolgt, wo sich die Fans von der Mannschaft, vom Verein ein Stück weit abgewandt haben. Ne? Und dort höhnisch letztendlich auch ihre Lieder gesungen haben. Und das ist beim Verein wie Schalke natürlich das Worst-Case-Szenario. Ich glaube, Schalke ist bekannt dafür, dass man gute, erfolgreiche Zeiten hatte, aber immer wieder auch schwierige Zeiten hatte. Aber was immer gegeben sein muss, ist dieser Zusammenhalt. Zusammenhalt im Verein, aber natürlich auch zwischen Fans und Mannschaft. Also diese Energie, dieser Support ist ganz wichtig. Und deswegen haben wir uns natürlich damit beschäftigt, wie können wir letztendlich dort diesen Turnaround, gar nicht nur von den Ergebnissen, von der Tabellensituation, sondern eben halt auch von diesem Zusammenhalt auch verändern und haben eben sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir Spieler finden, die sich mit dem Verein identifizieren, die wirklich Bock haben auf Schalke und natürlich auch zu sehen, wie kriegen wir diese Verbindung zwischen Fans und Mannschaft wieder zusammen. Haben vor der Saison das eine oder andere Event gemacht, um die Mannschaft dafür ein Stück weit zu sensibilisieren. Aber am Ende des Tages geht es darum, was passiert auf dem Platz. Und wenn man zu Schalke kommt, wenn man sich mit Schalke beschäftigt, ist einem sehr, sehr schön klar, dass Schalke, Gelsenkirchen, die Region hier natürlich sich schon über das Thema Arbeit, Malochen, Zusammenhalt auch definiert. Und das waren dann eben auch Schwerpunkte, die wir für unsere Spiele definiert haben und die Mannschaft dann vom ersten Spieltag sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und nach dem ersten Zweikampf gegen Hertha war die Verbindung wieder da und das hat uns schon in die Saison sehr, sehr viel geholfen.
Geht ja manchmal schnell. Und um bei dem Satz zu bleiben, ist es geil, Schalker zu sein? Trifft das auf dich auch zu schon?
Ja, ich bin natürlich noch nicht lange Schalker, aber ich muss schon sagen, Schalke kann einen sehr, sehr schnell packen, sehr, sehr schnell in den Bann ziehen. Und das ist bei mir mittlerweile auch absolut gegeben.
Aber wie war das denn vorher? Du bist ja so lange im Fußball. Wie hast du da auf Schalke geguckt? Hast du auch mal oh Gott gesagt, es hat ja auch ab und zu was Selbstzerstörerisches hier? Ne?
Ja, aber es hat in beide Richtungen eben halt was Besonderes. Also diese Wucht, wenn es gut läuft, wenn man hier in der Arena aufläuft. Ich bin auch als Spieler noch einige Male hier aufgelaufen und auch die andere bittere Niederlage damals mit Werder hier erlebt, obwohl wir vielleicht dann auch besser waren. Pokal-Halbfinale kann ich mich auch gut dran erinnern, wo wir auf einem guten Weg waren und dann durch diese Wucht in dieser Arena dann auch noch verloren haben. Und trotzdem gab es natürlich auch gewisse Skandale mal in der Vergangenheit, auch schon im letzten Jahrhundert durchaus den einen oder anderen Skandal. Aber was immer halt da war, war die Unterstützung der Fans und gerade in schwierigen Zeiten. Und das war für mich eben wichtig nach 26 Jahren Bremen. Ich habe in meiner Karriere nicht so viele Vereine erlebt, dass ich ja, als die Anfrage von Schalke kam, dass das was in mir ausgelöst hat und dass ich ja diese Tradition, diese Wucht dann einfach auch erleben wollte, obwohl die Zeiten ja sehr, sehr herausfordernd waren und auch noch sind. Aber genau das war eben der Reiz an dieser Aufgabe.
Wir sagen den Zuschauern und Zuhörern mal kurz, wo wir sind, dass sie das so ein bisschen einordnen können. Also wir sind natürlich in Gelsenkirchen, in der Felddienstarena, Stadt der 1000 Feuer, früher als sie noch gefördert wurde, und sitzen in einer schönen Loge. Der Rasen ist weg, der liegt draußen, wird bestrahlt, habe ich gesehen. Irgendein Schalker Fan hat sich mal gewünscht, dass er ganz langsam mit dem Rasen rausfahren kann, aber als er gehört hat, dass es 4 Stunden dauert, hat er gesagt, mache ich dann doch nicht. Zur kürzeren Vergangenheit gehört ja auch, 2001 war ich mal Meister. Ein paar Minuten, da war ich leider dabei. Das holt mich auch immer wieder ein. In
welche Rolle hast du da gespielt?
Ja, erzähl doch nochmal. Ja, wir sind versehentlich dem Irrtum erlegen, dass Bayern und der HSV schon zu Ende gespielt haben. Und dann war es ja doch nicht so. Das war für mich bitter, dass ich der Mannschaft damals gesagt habe, als sie die Rolltreppe damals noch in der alten Arena hochgefahren sind, dass sie Meister sind. Und dann ging irgendwann die Kabinentür wieder auf. Ich möchte mich gar nicht zurückerinnern. Es war ein besonderer Moment für einen Reporter, in jedem Fall. Kurz zu dir, damit die Menschen wissen, was du schon alles gemacht hast. Also in Würzburg geboren, 1975, Verteidiger, später defensives Mittelfeld gespielt, Jugendverein Grombühl, dann 91 nach Nürnberg gewechselt, Profidebüt auch 1994 dort gehabt, dann 1999 zu Werder, dazu Legende geworden, 10 Jahre für Werder gespielt, Kapitän 9 Jahre lang, dann Karriereende, Meisterpokalsieger geworden mit dem Verein und dann kleine Auszeit und dann Assistenz des damaligen Geschäftsführers und Vorsitzenden Klaus Allofs, dann das Management und dann ging es so weiter, Scouting-Abteilung, Geschäftsführer Sport, Fußball bis 2024 und jetzt hier. Und wenn man so lange einen Verein hatte wie Bremen und von Bremen dann nach Schalke kommt, ist das schwarz und weiß, Bremen und Schalke?
Ja, es gibt schon viele Parallelen, finde ich. Beides Traditionsvereine, beides Vereine, die in der Vergangenheit auch wirklich große Erfolge hatten, die aber auch schwierige Phasen hatten. Eine sehr, sehr passende Parallele ist, glaube ich, wirklich auch die Region jeweils, die Stadt, sowohl Bremen wirtschaftliche Probleme gehabt, insbesondere damals nach dem Werftensterben, ja, finanziell schwierige Situation, Bildungsprobleme, soziale Probleme, das trifft ja auch auf Gelsenkirchen zu, nach Ende des Bergbaus, einfach ja absolut im Wandel, auch durchaus ja mit dem einen oder anderen Problem, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Probleme auch dazu geführt haben, dass in beiden Städten ein besonderer Zusammenhalt, eine besondere Verbundenheit da ist und dass sich dann auch in der Liebe, in der Treue zu dem jeweiligen Fußballverein auch widerspiegelt. Und insofern gibt es da schon auch Parallelen. Der größte Unterschied ist natürlich, dass Schalke nochmal deutlich größer ist und dass es in Bremen deutlich mehr Kontinuität bei den handelnden Personen und dementsprechend auch eigentlich in der Idee, in den Werten, in der Spielidee aber auch gab. Und das sind natürlich zwei Sachen, wo sich die beiden Vereine in den letzten 30, 40, 50 Jahren sicherlich deutlich unterschieden haben.
Aber ziehe ich das gerade vor, weil du das auch so intensiv beschrieben hast, die Probleme auch in Gelsenkirchen. Also das ist ja eine der ärmsten Städte in Deutschland, pro Kopf Einkommen 17.000 Euro im Jahr. Wie sehr beschäftigt man sich mit der Stadt, wenn man den Verein jetzt mal ausnahmsweise ausklammert, bevor man hier antritt?
Ja, auch, weil für mich sehr, sehr klar war, dass ich ja die Zelte in Bremen jetzt erstmal auch komplett abbreche. Wir haben unser Haus in Bremen verkauft, sind hier in den Pott gezogen und natürlich spielt auch eine Rolle, ne, sich vorher zu erkundigen, ja. Wie ist es hier eigentlich, ne? Und ich muss schon sagen, dass es in Gelsenkirchen, aber insgesamt im Ruhrgebiet wirklich sehr, sehr viele schöne Ecken gibt, dass dort in den letzten Jahrzehnten wirklich sehr, sehr viel ja, in die richtige Richtung gelaufen ist, dass es sehr, sehr lebenswert ist. Nicht nur ja, was die Region an sich betrifft, sondern vor allem auch die Menschen, die ja schon auch wissen, dass sie schwierige Situationen haben, aber diese Direktheit, diese ja, Lebensfreude auch, die schon zu spüren. Und deswegen sind wir ja als Familie auch sehr, sehr schnell hier angekommen, fühlen uns sehr, sehr wohl. Und für mich ist auch wichtig, dass wir im Sommer der Mannschaft das eben auch an einem Nachmittag präsentiert haben. Wir haben verschiedene Videos gezeigt mit den Problemen, die es in Gelsenkirchen gibt, eben Obdachlosigkeit, Armut, Bildungsarmut und um die Spieler auch dafür zu sensibilisieren, in welcher Stadt sie leben, warum eben Schalke eben da auch ja für die Menschen eine Art Religion auch ist und was es für sie bedeutet. Und
aber du wohnst im Pott, also du spürst das selber auch.
Ich spüre das auch und natürlich spüre ich auch die Konkurrenz, die es hier gibt. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu Bremen. Da war der nächste Bundesliga-Verein mindestens 200 Kilometer weg. Auch da Richtung Hamburg gab es natürlich auch eine gewisse Rivalität, aber das ist hier im Pott noch deutlich greifbarer und auch das bekommt man sehr, sehr schnell mit, wenn der Postbote eben dann RWE-Fan ist, dann ja.
Kommt die Post bei dich?
Kommt sie vielleicht? Nein, ich, der ist sehr nett.
Nochmal zurück zur Stadt. Ich finde das ja toll, wenn ihr die Leute da auch oder besser deine Spieler mit konfrontierst. Also viele verdienen natürlich sehr viel Geld, das ist in der zweiten Liga jetzt schon mal runtergebrochen, aber die Gehälter, das ist ja mal eine Riesendiskussion. Ist das, also kann man das auch mal mit in so eine Vertragsverhandlung nehmen oder interessiert die Spieler das irgendwie nicht? Also wie kriegst du die dazu? Ganz viele sind hier nicht krankenversichert. Also wie du sagst, du hast die Szenen eben beschrieben. Kriegt man die auch dahin so ein bisschen?
Ja, also in der Vertragsverhandlung ist ehrlicherweise eigentlich kein Thema. Klar kann es mal sein, dass man auch mal einen Imagefilm zeigt, ne? Gerade was natürlich die Unterstützung der Fans betrifft, aber eben halt auch ja Bilder, ne, vom Bergbau mit dabei hat und so weiter, damit man die Spieler da schon mal sensibilisiert, aber ist ehrlicherweise jetzt kein Verhandlungsmittel, um dort ja den Spieler vielleicht ein paar Euro weniger zu zahlen. Aber uns schon wichtig, dass wenn die Spieler hier sind, dass sie es im Wissen. Ich habe das selbst in Bremen erlebt, wer da war, was die soziale Verantwortung betrifft, die gesellschaftliche Verantwortung ist in Deutschland, glaube ich, schon Vorreiter, dem die Spieler eben häufig in Kindergarten, Schulen, auch in sozial benachteiligten Stadtteilen geschickt wurden. Und das hat mich geprägt und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass nicht nur ich, sondern viele Spieler sich mit der Stadt, mit dem Verein noch mehr identifiziert haben. Und ich glaube, dass wir dort einfach noch mehr machen können, die Spieler ja in unseren tollen sozialen Projekten, die wir mit Schalke Hilft machen, auch zu integrieren. Und dass es zumindest ein kleiner Mosaiksteinchen ist, dass die Verbundenheit der Spieler mit dem Verein einfach trägt und sie vielleicht dann nochmal das 1% mehr dann eben auch draufpacken.
Ich glaube, Horst Held hat doch mal diese 30-Kilometer-Regel eingeführt, ne, dass sie nicht mehr in Düsseldorf wohnen dürfen. Die Spieler gibt es ja nicht noch, ich weiß es gar nicht. Ich hab gelesen, versucht es rauszufinden, aber es ist, also die Anführungsstriche dürfen sie wohnen, wo sie wollen. Ne?
Mir ist nicht bewusst. Ne? Ja. Ich glaube, das spielt für mich jetzt nicht die ganz große Rolle. Wichtig ist, dass sie natürlich jetzt nicht 2,5 Stunden vor jedem Training im Auto sitzen. Das wäre einfach unprofessionell, aber ansonsten.
Ja, die Holländer sind ja manchmal von zu Hause angereist. Ne?
Also, ja, das gab es auch. Juri Mölder lebt auch noch in Enschede.
Ja, also, aber der spielt ja nicht mehr.
Genau.
Er hat hier eine andere, sehr wichtige Funktion. So, sind wir bei Edin Džeko. Natürlich habe ich so ein paar Trikots irgendwie, da steht da Arminia Bielefeld drauf oder Deutschland oder so, aber ich habe ein einziges Trikot mit Namen. Das ist das Trikot der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina mit Edin Džeko, weil den finde ich wirklich überragend. Und ich weiß ja, dass er auch nach Paris hätte gehen können, also da gab es ja auch Kontakte irgendwie, jetzt geht er nach Schalke. Und das finde ich ja ein super Statement. Also wie.
Aber ich glaube, also war ja selbstverständlich, oder? Also wenn man die Möglichkeit hat, entweder für wenig Geld in Gelsenkirchen zu spielen oder für viel Geld in Paris, dass die Entscheidung dann auf Gelsenkirchen für Schalke getroffen wird, ist doch selbstverständlich eigentlich.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel für so einen Fußballer, also ich bin ja Džeko-Fan, ich hoffe, dass es so ist, ne? Der denkt sich doch oder hat er sich vielleicht gedacht, wenn ich mit Schalke aufsteige, also ich mache jetzt keine Ahnung, rein theoretisch, hat er jetzt doppelt getroffen am Wochenende, zwei super Tore gemacht, rein theoretisch schießt er jetzt 10-12 Tore in der Rückrunde und steigt mit Schalke auf. Ist das für den ein viel größerer Antrieb, als mit dem FC Paris 13., 14., 15. zu werden?
Das ist tatsächlich so. Also bei Edin ging es wirklich um den Punkt und ehrlicherweise würde ich da meine Lorbeeren auch jetzt nicht zu groß machen, weil es in dem Fall wirklich so war und was, glaube ich, ja, eher die Ausnahme ist, dass der Spieler wirklich sich direkt bei uns gemeldet hat. Also es war, ich glaube, kurz nach Weihnachten, dass da hat sich Edin bei Miro Muslic gemeldet am Telefon und gesagt, ja, in Florenz aktuell läuft es nicht so.
Oder ist der Draht ja auch eng, ne, zwischen den beiden?
Sie kannten also sich aber nicht, also sind
ja, genau, ja, trotzdem,
also, beide Bosnier.
Ja, ja, ja.
Und klar, hatte natürlich Edin auch vorher mit Nikola Katic gesprochen und Sead Kolasinac. Und ehrlicherweise müsste man beiden wahrscheinlich eine Vermittlerprovision geben, weil sie den größten Anteil hatten. Und
haben die dich schon angerufen deswegen?
Und sie haben sich noch nicht gemeldet, aber die haben beide genug Geld verdient.
Okay,
ich glaube, die brauchen das nicht. Und nein, also die haben schon von Schalke ein Stück weit geschwärmt. Edin kannte natürlich Schalke von seiner Zeit aus Wolfsburg. Und es ging ihm wirklich darum, am Ende seiner Karriere nochmal was Positives mitzuerleben. Insbesondere natürlich, was ja die Arena hier betrifft, was die Zuschauer betrifft, die Unterstützung betrifft. Aber natürlich dann vielleicht auch mit einem positiven Saisonabschluss dann auch Richtung WM hoffentlich dann auch zu gehen.
Aber also wie funktioniert das dann genau? Der Berater ruft dich dann an und sagt, ich bin der Berater von Edin Dzeko, der kann sich vorstellen, hier zu spielen, und dann glaubst du sofort, dass es auch Fakt ist? Oder
also in dem Fall war es wirklich eine Ausnahme. Sonst ist es wirklich so, dass wir den Berater anrufen, der Berater uns anruft und man dann ein paar Dinge bespricht und dann irgendwann kommt es zum Gespräch mit dem Spieler. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie wichtig das Gespräch zwischen Spieler und Trainer auch ist. Mhm. Ich habe mich das eine Mal auch gegen das größere Gehalt auch entschieden, weil ich bei dem einen oder bei dem anderen Trainer eben ein besseres und schlechteres Gefühl hatte. Deswegen ist das Gespräch grundsätzlich wichtig. In dem Fall war es wirklich so, dass
Edin, also bei dir persönlich jetzt meinst du? Weil du warst
mir so lange in der Spielerzeit.
Ach so,
okay. Genauso war das Gespräch damals mit Thomas Schaaf war für mich ausschlaggebend, okay, dass ich nach Bremen wechsle. Und es gab einmal in der langen Bremer Zeit wirklich einen sehr konkreten Gedanken, den Verein zu verlassen. Das war 2002 mit den paar Kilo zu viel nach der WM. Hat sich Rainer Kallmund gemeldet dort wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Angebot gemacht. Leverkusen damals ja auch eine absolute
Top-Mannschaft.
Ja, ja. Das war schon ein Reiz, aber auch da hat mir die Überzeugung des damaligen Trainers ein Stück weit gefehlt. Deswegen bin ich in Bremen geblieben.
Wir waren das Top-Männer, ne?
Ja, spielt jetzt keine große Rolle, glaube ich. Und deswegen ist es wichtig, aber in dem Fall war es wirklich so, dass der Spieler sich beim Trainer gemeldet hat. Habe ich mit Edin gesprochen und danach habe ich dann den Berater von Edin gesprochen. Und ehrlicherweise, das Thema Gehalt war kein großes Thema. Ich habe dem Berater gesagt, was wir zahlen können an Grundgehalt. Und er ist bei uns jetzt nicht der Top-Verdiener, sondern ist ganz normal im Gehaltsgefüge im oberen Bereich, im oberen Drittel dabei. Aber das zeigt auch, dass Edin nicht ums Geld verdienen ging, sondern wirklich nochmal ein paar schöne Monate beim besonderen Verein zu erleben.
Hat er eine Torprämie im Vertrag?
Nee.
Schade.
Nein, auch da, es geht Edin nicht
die
meisten Tore. Und das zeigt ja auch eine Qualität von Edin, ne? Dass er eine überragende Karriere hatte. Aber es gibt, glaube ich, auch keinen Verein, keinen Menschen, der richtig schlecht über Edin spricht. Ne? Ist hier bodenständig angekommen und das ist ein absoluter Teamplayer. Und deswegen geht es ihm nicht nur um den persönlichen Erfolg, sondern wirklich nur um den Mannschaftserfolg.
Aber die 10 wollte er dann schon, als er wusste, dass die frei war.
Die war frei und
Messi, Maradona, Dzeko,
passt auch.
Ist doch ganz gut eigentlich, ne?
Ja, wobei Edin ja nicht nur ein Zehner, ist ja auch ein Neuner.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, und
hat ja immer nur hat seine, in Anführungsstrichen nur. Aber 6.000 Vlogs in den ersten 48 Stunden habe ich gelesen. Also und die ersten Vlogs ja schon, da war der Transfer noch gar nicht bestätigt, glaube ich. Da sind die Leute schon losgelaufen und haben Edin Dzeko-Trikots befloggen lassen.
Also, ich glaube, es zeigt natürlich ein bisschen die Sehnsucht auch, die bei den Schalkern auch ein Stück weit vorhanden ist. Es gab natürlich ganz, ganz viele Top-Spieler, die hier ihre eine tolle Karriere hatten. Ich glaube, viele sprechen immer noch von Raul.
Ja.
Und deswegen ist natürlich die Sehnsucht nach Top-Spieler, nach einer Top-Zeit dann eben auch vorhanden. Und ich glaube, das hat Edin dann ein Stück weit auch bedient.
Mit Raul, das hat ja also 40 Tore, 21 Vorlagen für Schalke, das hat ja richtig gut funktioniert. Und Zuchico ist 39, ne, deutscher Meister, Premier League-Sieger mit City, Champions League gespielt, Rekordtorschütze der Nationalmannschaft und so weiter und so weiter. Hast du denn so drüber nachgedacht, irgendwann mal, also es darf ja auch nicht so einen Maskottchencharakter haben irgendwie. Schalke holt jetzt Chico und dann kriegt er mal 10 Minuten und läuft ja so ein bisschen rum, das bringt's ja dann irgendwie nicht. Ne? Also gab's die, wie war die Abwägung?
Nein, wir haben uns natürlich schon angeschaut, wie fit ist er noch? Erstmal, wie viel Bock hat er noch auf die Aufgabe? Will er irgendwas austrudeln lassen? Und das Gefühl hat man gar nicht. Und er hat letzte Saison bei Fenerbahce noch, wenn man die Nationalmannschaftseinsätze mit berücksichtigt, fast 60 Spiele gemacht. Hat, glaube ich, an die 30 Tore gemacht. Hat jetzt auch in Florenz, auch wenn er Liga nicht so viel gespielt hat, mit Conference League, mit Nationalmannschaft, schon noch über 1000 Minuten gespielt. Also er ist im guten Zustand. Er war immer ein Top-Profi, ein Top-Körper. Und das haben wir uns aber schon angeschaut, weil man natürlich auch, auch ich selbst in der Vergangenheit auch mal Negativerfahrungen gemacht hat mit solche Art von Transfers, also Top-Spieler, die eigentlich nicht zu bekommen sind für Werder Bremen, dann eben auch geholt. Beispiel war zum Beispiel Naby Keita, der ein Jahr, bevor wir ihn verpflichtet hatten, damals bei Werder noch im Champions-League-Finale in der Startelf stand. Und dann eben das...
Da habe ich aber auch gedacht, super Transfer eigentlich.
Ein Jahr später eben dann trotzdem nicht mehr auf den Platz bringen konnte. Und deswegen, ja, kann man nicht sagen, das war ein großer Name und wir verpflichten ihn, sondern es muss einfach passen und man muss ein gutes Gefühl haben, dass das auch funktioniert.
Aber jetzt, wo du es sagst, klar, ne, die ganzen Namen, die Bremen dann auch geholt hat, wie Miku zum Beispiel, wo alle gesagt haben, Donnerwetter, für Bremen echt cooler Transfer, aber funktioniert das? Und das haben ja ganz viele funktioniert dann von den Großen, ne, die da Deko.
Absolut. Ja. Es ist trotzdem natürlich so, dass man auch in ein funktionelles Team, glaube ich, hineinkommen muss. Ne? Und damals war es auch nicht klar, dass ein Miku oder ein Thiago oder selbst ein Özil funktionieren, die auch bei ihren vorigen Clubs durchaus auch mal Probleme hatten. Und ich glaube, wenn man ein stabiles Gebilde kommt, erleichtert das. Und das war ja auch etwas, wo wir vor der Saison sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, wo die Rollen klar sind, wo wir genug Führungsspieler haben, wo auch wir einfach viele Arbeiter haben, die einfach disziplinäre Aufgaben erfüllen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Konstrukt. Die Kabine funktioniert und wenn die Kabine funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auf dem Platz auch funktioniert.
Dann ziehe ich das jetzt auch vor. Es gibt ja ein YouTube-Video von Schalke, wie du in der Kabine auftrittst, wie du mit den Spielern sprichst, worauf du Wert legst, worauf der Verein Wert legt. Und diese, also Haltung, Vertrauen, das ist ja bei Schalke mal so gewesen. Also wie hast du das für dich eingeordnet, dass du gesagt hast, okay, wenn ich komme, erwarte ich das, was ich mitbringe, auch von den anderen?
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also ich hatte das Gefühl, dass die Verantwortlichen, gerade im Vorstand mit Christina Rühle-Hamers und Matthias Tillmann, das schon vorleben, ne? dass dort auch sehr schnell ein großes Vertrauensverhältnis entstehen kann und dass wir da ähnlich ticken, vielleicht unterschiedliche Charaktere auch sind, aber ganz viel über Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, wenn man führen möchte, wenn man Unternehmen führt oder einen Fußballverein führt, geht schon ganz, ganz viel um Glaubwürdigkeit, dass man authentisch ist, dass man einen klaren Plan natürlich verfolgt und mir wird auch oft gesagt, dass die Ruhe, die ich jetzt vielleicht mitbringe, ne, uns auch geholfen hat.
Aber nervt dich das, dass du ruhig, er ist zurückhaltend, also das begleitet dich ja, ne? Also
ist ja gar nicht negativ. Ist auch die Wahrheit. Ja. Ich bin ein ruhiger Charakter, das ist so, aber ich glaube, ein ruhiger Charakter hilft jetzt nicht, erfolgreichen Fußball zu spielen oder einen Verein, gerade wie Schalke 04, zu führen, sondern ich glaube, man muss schon einfach sehr klar sein, was man möchte. Also man braucht eine klare Strategie, einen klaren Plan und muss dann vor allem auch die richtige Entscheidung treffen. Wenn ich die falsche Entscheidung treffe, dann nützt die Ruhe wahrscheinlich auch nichts. Ich würde es eher als unaufgeregt beschreiben. Ich glaube, es passt besser, dass man eben halt auch unter Druck vielleicht dann auch die Entscheidung trifft, von dem man überzeugt ist, dass man nicht die Entscheidung trifft, die vielleicht kurzfristig am meisten Applaus bringt. glaube, die Trainerentscheidung im Sommer war so ein Beispiel, dass das erstmal negativ begleitet wurde. Viele kannten Miron nicht.
Ja, aber du kanntest ihn ja durch die Transfers, ne? Du hast ja seine
Spieler gekauft. Absolut, und wir haben ihn aber auch bei Schalke sehr, sehr genau unter die Lupe genommen, weil ich glaube, darum geht es ja am Ende des Tages, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Um richtige Entscheidungen treffen zu müssen, muss ich wissen, was möchte ich, und muss natürlich auch einen Entscheidungsprozess so professionell, so gut wie möglich auch aufsetzen. Und ich glaube, dass wir da insgesamt im Schalke mit vielen Personen im Sommer uns da nochmal verbessert haben und nicht aus der, wie sagt man, heraus
aus der Ruhe Söfte bringen lassen.
Raus, ja,
aber so wollte ich sagen, ja, okay. Aber ich meinte jetzt mit der Ruhe und was du gerade gesagt hast, was ich meinte ist, man wird ja immer von außen bewertet. Also wir, ihr, also so, und dann kriegst du irgendwann so, der Stempel. Du bist halt so, und die, aber in Wirklichkeit kennen die Leute dich gar nicht. Das wollte ich damit sagen. Und dann denkst du irgendwann mal, jetzt, ob du es bist oder ich oder ein anderer, boah, es geht mir so auf den Zünder, ja. Klar sehen die mich, wenn ich jetzt mal ein Interview gebe im Fernsehen und so, aber ansonsten wissen die ja gar nicht, wie ich agiere mit den Trainern, mit der Mannschaft, in den Verhandlungen und so. Bist du jemand, der damit hadert, oder ist dir das wurscht?
Nee, ist mir wurscht.
Ja.
Ja, absolut. Also ich, erstmal beschäftige mich damit, auch das, glaube ich, habe ich aus meinem Elternhaus, gerade von meinem Vater, glaube ich, mitbekommen, ne? Nicht sich zu sehr mit den Dingen zu beschäftigen, die man nicht beeinflussen kann.
Ja, du könntest
noch, das ist jetzt kein,
könntest ja sagen, ich versuche jetzt mal etwas anders zu sein.
Genau, aber ist jetzt auch nicht das schlechteste Image.
Nee.
Ne? Also es ist eine Eigenschaft, die ehrlicherweise auch zutrifft, insofern ja auch nicht komplett falsch ist. Trotzdem darf man halt nicht das 1:1 übertragen auf den Job, dass man natürlich auch in der Verantwortung oder in der Position sehr, sehr viel Verantwortung hat, dass man auch Entscheidungen treffen muss, die unangenehm sind, und da braucht man schon eine große Klarheit. Und ich glaube, das grundsätzlich auch hilft, gerade beim Schalke, dort ja sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen Entscheidungen aus Überzeugung zu treffen. Und eine gewisse Unabhängigkeit, wenn man diese Öffentlichkeit, vielleicht auch die finanziellen Komponenten nicht so braucht, glaube ich, die kann schon helfen.
Hat Schalke wieder Geld?
Wir haben Geld. Wir müssen mit dem Geld aber auch viele Altlasten noch tilgen. Also schon erstaunlich, wie es gelungen ist, auch in den letzten 1-2 Jahren zweite Liga bis zu 16 Millionen an Zinsen und Tilgungen letztendlich auch zu übernehmen und trotzdem ein Budget zusammenzustellen, wo man im oberen Bereich der zweiten Liga ist. Und deswegen ist schon so, dass Geld auf Schalke immer vorhanden war, aber nicht immer richtig immer eingesetzt wurde.
Ja, okay.
Und nochmal, wir haben wirtschaftlich große Herausforderungen. Es gibt einen großen Schuldenstand. Das negative Eigenkapital ist jetzt bei knapp 100 Millionen. Wir haben eine EK-Auflage von der DFL, wo uns letztendlich verpflichtet, jedes Jahr ein positives Ergebnis von mindestens 5% zu machen, in der ersten Liga sogar 10%. Und das können wir nur über Transferlöse letztendlich auch erreichen. Deswegen werden auch die nächsten Jahre.
Da geht es immer um Lizenzen, ob du die Lizenz kriegst wieder
von der DFL. Ja, beziehungsweise ob wir einen Punktabzug bekommen.
Genau, ja. Aber ich wollte nur sagen, für die Leute, die nicht wissen, man muss gewisse Kriterien erfüllen. Also man kann nicht total negativ wirtschaften, dann sagt die DFL irgendwann, pass auf, das funktioniert in unserem Gebilde nicht.
Genau, das hat jeder Verein ja. Bei Schalke kommt halt dazu, dass man aus der Vergangenheit immer das negative Eigenkapital noch mitschleppt. Und da gibt es nochmal eine besondere EK-Auflage, dass man das negative Eigenkapital in der zweiten Liga um 5%, in der ersten Liga um 10% verbessern muss. Und deswegen wird es auch so sein, dass wir auch in den nächsten Jahren nicht im Geld schwimmen werden und trotzdem die Möglichkeiten haben, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen.
Ich kenne das aus Arminia-Zeiten. Da ist manchmal um 23.50 Uhr noch eine wundersame Spende von irgendwoher gekommen. Und dann hat es mit der Lizenz so gerade noch gereicht. Aber wenn das funktioniert auf Schalke, ist es ja richtig gut. Wäre die Mannschaft hypothetisch jetzt erstligatauglich, so wie sie da jetzt aufgestellt ist?
Ja, man muss sehen, dass wir im Sommer ja eine Mannschaft übernommen hatten, die vorletztes Jahr 10. wurde in der zweiten Liga, letztes Jahr 14. wurde. Wir mussten Transferüberschuss erzielen. Wir haben mittleren bis hohen einstelligen Betrag als Überschuss in der Transferbilanz die Saison. Also wir mussten noch Spieler verkaufen und haben es trotzdem geschafft, die Mannschaft zu verstärken. und wir wollen was nachhaltig aufbauen. Das heißt natürlich im sportlichen Bereich einen Kader zusammenzustellen, der nicht nur ja eine hohe Wahrscheinlichkeit hat aufzusteigen, sondern auch wenn der Aufstieg gelingen sollte, wann auch immer, dann eben nicht direkt wieder runtergeht. Und da haben wir noch Aufgaben zu erledigen. Trotzdem haben wir im Winter nochmal einige Transfers getätigt, die eben auch schon teilweise ein Vorschuss auf den Sommer waren und die auf alle Fälle auch eine Erstligatauglichkeit haben.
Jetzt bist du so ein bisschen drumherum gefahren um die Antwort. Also vielleicht ist sie erstligatauglich. Also mit anderen Worten, sie ist es jetzt natürlich noch nicht, weil ihr im Sommer dann nochmal, wenn es denn soweit kommt, dann nochmal nachlegt. Und
das wird dann unsere Aufgabe sein, ja. Hm. Und keiner hat gesagt, dass es leicht wird.
Ja, das stimmt. Also nochmal, ihr habt jetzt einen kleinen Knick drin mit 5-mal ohne Sieg. Edin Dzeko hat ja auch gesagt, wir kriegen zu viel Gegentore. Defensive Stabilität war eigentlich eure große Stärke. Und wenn Edin das schon sagt, dann ist mit Sicherheit was dran. Aber nochmal zurück zu dir. Ich finde ja, also ich bin ja großer Fußballromantiker. Ich mache diesen Sport sehr und ich mag die Vereine und den Vergleich am Wochenende immer sehr. Aber diese Liga oder der Fußball an sich oder diese Welt ist manchmal toll und manchmal ist sie auch zerstörerisch oder intrigant und du musst irgendwie agieren und deine Allianzen finden und so. Und hast du nach Bremen mal so den Gedanken gehabt, ach eigentlich, also in die Welt brauche ich jetzt gar nicht mehr so richtig zurück? Anders ist auch schön, ohne?
Ja, der Fußball hat schon seinen Reiz. War schon so, ich hatte ja die ersten Monate meiner Auszeit mich gar nicht mit Fußball beschäftigt, schon, sondern wirklich mal runterkommen, sehr, sehr viel Zeit mit der Familie gebracht. Aber natürlich nach ein paar Monaten überlegt man dann, was könnte vielleicht in der Zukunft kommen. Und ich habe immer gesagt, mindestens ein Jahr Auszeit.
Aber war die langweilig zwischendurch?
Nee, überhaupt nicht. Ich hätte die Auszeit durchaus noch länger machen können. Es war ja meine dritte Auszeit insgesamt. Und ich finde es einfach wichtig, auf gerade aus dieser Branche, die eben, ne, einen kaum zur Ruhe kommen lässt, die relativ aufgeregt dann häufig auch daherkommt, dass man die Möglichkeit hatte, sich auch mal rauszuziehen. Und da hätte ich auch durchaus ohne Profifußball weiterleben können. Trotzdem hat es den Reiz. Und die ersten Gedanken gingen aber schon dahin, keinen Verein mehr zu übernehmen. Also ein bisschen ortsunabhängiger vielleicht zu leben, ne? Nicht jetzt von Samstag zu Samstag irgendwie zu denken. Und aber kam dann die Anfrage von Schalke und ja, da habe ich mich sehr intensiv mit auseinandergesetzt und das hat mich dann schon sehr, sehr gereizt.
Was hat deine Frau denn gesagt? Ich meine, du bist ja, das ist ja dann schon Umbruch. Also du hast es eben erzählt, Haus verkauft und ich glaube, deine Kinder studieren, wenn ich das richtig weiß. Und, aber du bist ja hier alles, was du hattest, Hund, Pferd, alles jetzt im Pott. Ja? Und deine Frau war begeistert und gesagt, Schalke 04, da freue ich mich schon mein ganzes Leben drauf, oder?
Nein, also meine Frau war sehr positiv und wir hatten vielleicht sowieso, weil die Kinder jetzt tatsächlich außer Haus sind, einfach jetzt die Möglichkeiten auch etwas leichter dann auch mal unser Zuhause in Bremen auch zu verlassen und das war sowieso in unseren Gedanken und ja, sie war hundertprozentig dafür, dass wir zu Schalke gehen, dass wir in Pott ziehen und steht da komplett dahinter. Mhm.
Alfred Draxler ist der Begriff, ne? Das ist ja ein Schalke-Anhänger, kann man ruhig so sagen. Ein Mann von der Bild-Zeitung, er schreibt immer eine Kolumne und ich zitiere mal, wenn er so in seine Tasten hämmert, dann kann einem Angst und Bange werden. Und ich lese dir mal eine vor und bin mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Überforderte Funktionäre in Aufsichtsrat und Vorstand holten schwache Trainer wie Frank Kramer und einen gewissen Kees van Wonderen sowie schwache Sportmanager wie Ben Manga, genannt Perlentaucher. Leider stellte sich heraus, dass er kaum schnorcheln konnte, bis einer auf die Idee kam, jemanden zu verpflichten, der was vom Fach versteht. Und das ist Frank Baumann, Nationalspieler, Meister, Pokalsieger und jahrelang im Management von Werder. Er ist so ruhig, dass er eigentlich gar nicht nach Schalke passt oder erst recht. Ausrufezeichen, Baumann stabilisiert die Defensive, holte mit Miron Mustic einen Trainer, der in der zweiten englischen Liga mit Plymouth gerade abgestiegen war, entpuppte sich als absoluter Glücksgriff und so weiter und so weiter. Und er hat es geschafft, dass der schlafende Riese wieder wacht.
Ja, sind natürlich für mich persönlich sehr, sehr schöne Worte.
Das
bei der Bild-Zeitung natürlich das auch gerne dann in die andere Richtung mal umschlägt. wo ich ihm nicht zustimme, ist beim ersten Teil. Wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass man hier wirklich einen ernsten Willen hat, gewisse Dinge zu verändern, auch über einen klaren Plan, über Kontinuität, was zu verändern. Dass man nicht einen sehr, sehr professionell geführten Vorstand hätte, dass der Aufsichtsrat dort auch sehr gut besetzt ist. Wenn ich das Gefühl nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht gekommen. Und da würde ich ihm schon gerne dann auch deutlich widersprechen wollen. Dass in der Vergangenheit natürlich auch nicht jede Entscheidung zu 100% saß, das ist so. Aber das wird man bei jedem Verein, bei jedem Verantwortlichen finden, dass auch mal eine Fehlentscheidung dabei ist.
Mhm. Diese Phase gerade, die ihr habt, ich finde, Sam hatten ja auch schon ganz viele andere Vereine, logischerweise, dass sie ein paar Mal nicht gewonnen haben, aber man muss ja jetzt irgendwie aufpassen, dass es jetzt nicht so wegkippt. Du bist die ganze Zeit Erster, alle loben Schalke, also mit all dem jetzt auch mit dieser Kolumne von Alfred Draxler und alles super und Frank Baumann ist super und der Trainer ist super und Chico verpflichtet und so. Was machst du jetzt, dass das eben nicht so eine kleine Spirale einsetzt, dass irgendwann so ein bisschen abtropft und auf einmal bist du Fünfter, ne? So.
Ja, wir müssen einfach bei uns bleiben, ne? Und müssen, also ich bin ja dann schon jemand, der relativ nüchtern die Sachen auch bewertet, analysiert und dann versucht, die Dinge auch anzugehen, die eben nicht so gut laufen. Aber ich bin auch ein sehr großer Freund davon, antizyklisch zu agieren. Bedeutet, dass wir in der Phase im Herbst, wo es positiv geht oder lief, die Ergebnisse gut waren, dass wir nicht alles schön geredet haben, sondern dass wir damals schon auf Dinge hingewiesen haben intern, die wir verbessern wollen, die verbessern müssen, im Kader, aber auch in der täglichen Arbeit. Und dass wir jetzt, wenn wir ein paar Spiele nicht gewonnen haben, jetzt auch nicht alle schlecht reden, sondern jetzt auch die positiven Dinge auch herausstellen. Und wir sind zum Beispiel in den Abläufen offensiv, was uns ja auch immer vorgeworfen sind wir besser geworden. Wir haben ein Stück weit die defensive Stabilität verloren, da die Balance eben auch hinzubekommen, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir sehr, sehr schnell den Turnaround wieder schaffen werden. Und wichtig ist nicht, dass man jetzt im Winter in seiner Top-Phase ist, sondern die Crunch-Time kommt noch und wir wollen jetzt gegen Kiel am Sonntag ja den Spieß wieder umdrehen und in die Erfolgsspur zurückfinden.
Aber was hat dich genervt, wenn du eins rausnehmen könntest, so in den letzten 5 Spielen, die ihr nicht gewonnen habt?
Mich hat genervt, dass wir den Gegner zu leicht gemacht haben, zum Torfolg zu kommen. Das war das, was uns wirklich ausgezeichnet hat, was uns nach oben gebracht hat. Und diese Stärke dürfen wir einfach nicht verlieren, ne? Und das waren natürlich aufgrund der langen, intensiven Saison, die wir hatten, am Ende vor Weihnachten vielleicht Kraftthema, ein Konzentrationsthema hier und da mal. Und jetzt in der Winterpause muss man schon sagen, dass wir nicht wieder mit Vollgas rausgekommen sind. Ich habe davon gesprochen, dass wir im Sommer 2 Gänge höher schalten mussten und wollten. Das ist uns da auch gelungen. Jetzt nach der Winterpause der Motor noch ein bisschen gestottert und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass wir wieder den 6. Gang finden.
Mhm. Du hast ja lange mit Thomas Schaff zusammengearbeitet. Du hast auch erzählt, wie wichtig dir dieses Verhältnis zwischen Spieler und Trainer ist. Kannst du uns erklären, wie Muslic mit den Spielern agiert?
Also, wenn es darum geht, Neuverpflichtungen zu überzeugen, zu Schalke zu kommen, ist er sehr, sehr klar. Sehr gut vorbereitet, wie immer. Kennt den Spieler, kennt die Stärken, kennt die Schwächen und spricht auch beides an, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man nicht nur den Spieler lobt und sagt, was alles toll kann, und sondern auch die Dinge anspricht, an denen wir arbeiten wollen, gemeinsam arbeiten wollen, um ihn noch besser zu machen. Und er hat einfach eine einnehmende Art, ich glaube, es ist schnell geschafft, die Mannschaft hinter sich zu bringen, die Fans hinter sich zu bringen. Und das schafft er mit einzelnen Spielern auch. Und er hat eine brutal gute Mischung zwischen richtig einfordern, also wirklich Vollgas zu geben, in jedem Training hochkonzentriert zu sein, bis ans Limit zu gehen, aber eben auch die Jungs in den Arm zu nehmen, gutes Fingerspitzengefühl für Menschenführung zu haben. Und das ist schon eine hohe Qualität, die er da mitbringt.
Du hast über Thomas Schaff gesagt, er sei ein Überzeugungstrainer. Hast du dir jetzt auch einen Überzeugungstrainer gesucht?
Ja, weil für mich ist das wichtig. Ich hätte ehrlicherweise Miron nicht nach Bremen geholt. weil für mich zwei Dinge wichtig ist. Ich brauche eine Überzeugung in eine Spielidee. Ich muss klare Abläufe erkennen bei einem Trainer. Ich muss sie konsequent umsetzen. Ich muss da ganz, ganz viel einfordern. Und den Fußball, den wir auf Schalke spielen, ist ein anderer Fußball, als ich den für Werder Bremen sehen würde. Und ich glaube auch, das Thema kultureller Fit ist ganz wichtig. Es gibt eben Trainer, die passen besser nach Gelsenkirchen. Es gibt aber auch Trainer, die passen besser an Standort wie Freiburg oder Bremen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, immer zu schauen, was braucht der jetzige Verein, was gibt die jetzige Situation her. Und da haben wir mit Miron einen absoluten Überzeugungstäter gefunden, der diesen intensiven, aggressiven, mutigen Fußball eben auch spielen möchte und das auch in der Vergangenheit schon auch mit Mannschaften gezeigt haben, die ja aus einer ähnlich schwierigen Phase kamen wie wir im Sommer.
Mhm, aber das finde ich ja spannend, dass du sagst, dass du ihn nicht nach Bremen holst. Also es ist ja völlig neutral formuliert. Also das Gelsenkirchen, der Pott ist ja ein Melting Pot. Also hier kommen halt ganz viele Dinge zusammen. Deswegen passt er so gut hin, ne?
Absolut. Er hat selbst eine Flüchtlingsgeschichte, war häufig auch, ne, gerade in seiner Kindheit auch der Ausländer in Österreich und der sich sehr, sehr viel selbst erarbeiten musste und der mit harter Arbeit war kein Profi gewesen als Spieler, ne, und musste sich auch dann auch die Trainer Meriten letztendlich auch wirklich erarbeiten und verdienen und hat da ganz, ganz viel reingesteckt und ist, glaube ich, da in den letzten Jahren auch belohnt worden. Deswegen passt er eben auch sehr, sehr gut hierher.
Mhm. Ab und zu trainiert er so ein bisschen mit, ne, und gibt noch so ein bisschen Zweikampfschule. Ist er da eher so von der harten Fraktion? Ne? Also so ganz zimperlich ist er, glaube ich, nicht.
Ne? Kann schon Zweikämpfe, absolut, als Spieler. Und der eine oder andere Spieler hat das auch schon zu spüren bekommen. Aber er lebt das einfach vor, ne? Und genauso wie sein Trainerteam ist er da sehr, sehr engagiert dabei. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Spieler, dass sie merken, dass einer weiß, wovon er spricht und da auch einzeln oder in der Gruppe dann mit den Jungs auch arbeitet und sie versucht, besser zu machen.
Mhm. Aber wenn ich mir so gerade Čeko, Muslic, Karius, Baumann und die ganzen anderen, das ist ja schon so ein bunter Mix, der gut zusammenpasst irgendwie, ne?
Nein, ich glaube, es ist wirklich eine gute Truppe.
Aber bei Karius haben wir auch, also von die Außenstehenden nochmal, ne? Oh, jetzt Loris Karius auf Schalke. Wie soll das gut gehen mit all dem Lametta, was er mitbringt? Ne? Also das ist ja dann wieder dieser, was man so von außen mitbekommt, dass es einfach absolut ein super Torhüter ist, kommt dann erst an Stelle 3 irgendwie, ne? Kommt seine Frau.
Ja, und dass er menschlich auch wirklich ein ganz ruhiger und ein überragender Typ ist, hat man vielleicht dann auch nicht so auf dem Schirm. Er passt super in die Gruppe und auch da ist es wichtig. Er wollte es ein Stück weit auch Fußball Deutschland zeigen, dass er es noch kann. Ich meine, dass er seine Qualitäten in der Vergangenheit schon gezeigt hat, ist ja, die letzten Jahre waren aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Aber dieser Wille, es wirklich zu zeigen und sich trotzdem auch super in die Gruppe zu integrieren, das hat uns überzeugt, dass wir dann auch den Vertrag mit ihm Gott sei Dank verlängert haben.
Aber wie gehst du dann darauf ein, auf den Charakter, den du gerade beschrieben hast? Er sagt, okay, ich hatte jetzt eine Delle in meiner Karriere irgendwie, es hat aus unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert, und woher weißt du dann, dass es der Spieler ernst meint, dass er das wirklich will? Ich meine, es können ja viele zu dir kommen und sagen, Mensch, Frank, aber wenn du mich nimmst, dann hier Schalke und so, das wird super. Ne? Also
ich glaube schon, dass es natürlich etwas mit Menschenkenntnis zu tun hat. Ne? Das ist ja genauso, wenn man andere Mitarbeiter einstellt, hat ganz, ganz viel natürlich mit einem Gefühl, mit einer gewissen Lebenserfahrung vielleicht dann auch zu tun. Das ist das eine. Ich glaube schon, dass ich da in der Vergangenheit deutlich mehr richtiger lag als falsch lag. Das ist das eine. Und am Ende merkt man es insbesondere, wenn es um den Vertrag geht, um die vertraglichen Inhalte vor allem auch. Wenn ein Spieler bereit ist, für weniger Geld hier auch zu spielen, um das eben genau das zu zeigen, dass man eben andere Ziele eben auch mitverfolgt und dann weiß man, der ist richtig, der meint es wirklich ernst.
Hm. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du dem einen oder anderen gesagt hast, pass auf, wir hatten ja irgendwie so ein Commitment, ne? Also du kommst hier hin, du willst wieder groß werden, du willst wieder gut werden, ich sehe das jetzt nicht so richtig, also da fehlt mir so ein bisschen der Einsatz.
Klar, Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon über 100 Spieler verpflichtet habe. Wahrscheinlich ja in meiner Zeit bei Werder und jetzt auf Schalke.
Ja, da kommst du noch lange nicht mit hin, würde ich sagen.
Und das, oder? Genau, wahrscheinlich sind es ein paar mehr. Und klar, dass da nicht jeder Transfer funktioniert, ist auch klar. Und natürlich versucht man, die Spieler da nochmal einzuholen. Und ne, manchmal gelingt es dann erst beim dritten oder vierten Anstups, den der Spieler dann auch bekommt. Nicht nur von mir, sondern ja häufig dann auch zuerst vom Trainer. Und ich ne, komme dann vielleicht in der zweiten Reihe erstmal. Und das haben wir alles erlebt, ne? dass Spieler ne, das dann vielleicht doch nicht so umsetzen können oder wollen, dass es vielleicht dann erst beim fünften Mal funktioniert. Aber wichtig ist, dass man da nicht nachlässt und immer wieder dran bleibt.
Schalke steigt auf und Werder steigt ab. Würde die Freude den Schmerz ausgleichen?
Ich bin das davon überzeugt, dass Werder nicht absteigt. insofern, ja, also glaube ich nicht, dass mich da irgendwas schmerzen wird. Und nochmal, ich habe natürlich, gucke da natürlich noch mit einem Auge immer wieder hin, auch wenn ich jetzt nicht ganz so viel Zeit hatte, aber ja, bin davon überzeugt, dass die schwierige Phase dort auch gemeinsam gemeistert wird. Und ja, wenn dann beide Vereine am Ende der Saison was zu feiern haben, umso schöner.
Gibt es denn da noch Austausch? In sportlicher Hinsicht irgendwie mit Werder? Gab es da mal eine Schnittmenge irgendwie mit Schalke und Werder?
Bezüglich Spieler haben wir eigentlich nicht wirklich uns ausgetauscht. Ja, ein, zwei Mal ganz kurz, aber jetzt
mit wem
nicht wirklich relevant. habe ich vergessen. Nein, ich telefoniere schon ab und zu mit Clemens, Peter Niemeyer ab und zu mal auch, Klaus Filbri, also klar nach der langen Zeit ist natürlich so, dass man da auch ja Freundschaften irgendwie auch ja mitgenommen hat, die dann auch beim Vereinwechsel nicht komplett beiseite geschoben werden.
Mhm. Ist ja noch gar nicht so lange her. 2018 Tedesco, Vizemeister Champions League, Man City gespielt und so weiter und so weiter. Habt ihr so eine Idee, das zu visualisieren? Ne? Also wir können mal hier wieder das große Derby gegen den BVB spielen, ne? Also dieser Spielertunnel, das ist ja alles, Schalke ist ja so groß, wir wollen die Champions-League-Hymne wieder hören, das Stadion ist perfekt, vielleicht von der Atmosphäre Top 3 irgendwie in der Liga. Habt ihr so eine Geschichte irgendwie?
Die gibt es jetzt noch nicht, seitdem ich da bin. Ich weiß nicht, was davor alles passiert ist, aber ich glaube, es war jetzt einfach nicht die Zeit, da die ganz, ganz großen Träumereien zu machen, sondern wir hatten ein sehr instabiles Gebilde hier vorgefunden im Sommer und da ging es erstmal darum, das grundsätzlich zu stabilisieren, also sowohl sportlich als auch wirtschaftlich vom Umfeld. Und deswegen sind wir jetzt dabei, ein wirklich sehr, sehr ja, tragfähiges, stabiles Fundament zu machen und dann geht es natürlich darum, da weiter Stein für Stein auch ein schönes Gebäude, ein schönes Haus zu bilden, was man dann auch wieder, ja, wo man dann auch wieder vielleicht in einem Sturm, schwierige Zeiten auch überstehen kann. Und ich glaube auch, dass in ferner Zukunft das wirklich auch ein sehr, sehr schönes, ja, Gebilde werden kann.
Im Sommer
vielleicht. Wo das dann endet, wird man dann sehen.
Aber wenn du also als Fußballfan guckst, jetzt rein theoretisch, Schalke könnte aufsteigen, Hertha könnte aufsteigen, also viel Tradition wieder Richtung erste Liga. Guckst du dann als Fan auch und denkst du, ach, wäre irgendwie ganz cool?
Ja, für die erste Liga wäre das mit Sicherheit eine schöne Geschichte, glaube ich, für Fußball Deutschland insgesamt. Andererseits bin ich auch immer ein Freund davon, ja, den Mannschaften, die es mit wenig Möglichkeiten, mit weniger Tradition vielleicht dann auch geschafft haben, natürlich auch ein großes Kompliment auszusprechen. Dafür war die zweite Liga in den letzten Jahren natürlich auch sehr, sehr attraktiv. Ist es jetzt auch noch. Und ich glaube, dass ja ich Fußball Deutschland dann glücklich schätzen kann, dass es zwei attraktive Ligen gibt.
Ja, gut, das stimmt natürlich schon. Aber ich hatte beim HSV irgendwie das Gefühl, das Ding war immer ausverkauft. Die haben da gefühlte Ewigkeiten in der zweiten Liga gespielt. Und ich will nicht sagen, dass sie es da gemütlich gemacht haben, aber es war irgendwie okay dann, so auch für die Fans. Also
das Gefühl gab es sicherlich, anders als wenn man die HSV-Fans jetzt fragt, wenn ja. Sie schon sagen, erste Liga ist schon schöner auch und das ist auch auch bei uns ehrlicherweise auch so. Auch wenn man das Saisonziel vielleicht nicht ausgegeben hat, wollen wir auch Spieler haben, die diese Ambition haben, nach oben zu gehen. Und ich habe auch jetzt keinen langfristigen Vertrag unterschrieben, um jetzt 4-5 Jahre in der zweiten Liga zu spielen. Wir haben Trainer verpflichtet, der sehr, sehr ambitioniert ist. Also die Ambitionen, die müssen auch immer da sein. Und trotzdem ist es wichtig, dort Schritt für Schritt zu gehen und nicht zu sehr davon zu träumen, was vielleicht in 3 oder 5 Jahren mal ist, sondern das ist eine sehr, sehr herausfordernde Liga und da sind wir immer gefordert, ans Limit zu gehen.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, es geht ja auch mal so ein bisschen um Nachhaltigkeit. Also alle Strukturen, die du jetzt aufbaust, die sollen natürlich irgendwie so auf was aufbauen oder besser gesagt darauf aufbauen, dass es irgendwie so weitergeht. Jetzt hattet ihr 12 Trainer in den letzten gut 5 Jahren. Wie soll das funktionieren, frage ich mich. Also dann kommt der eine und sagt, ja, ich bringe übrigens den Assistenten mit und die 2 Spieler hätte ich auch gerne, dann kommt wieder der nächste. So funktioniert es irgendwie nicht. Ne? Also jetzt ist Muslic dann ein Mann, wo du wirklich auch das Gefühl hast, okay, der mit dem kann ich mit Schalke oder ihr mit Schalke auch mal so eine Art Kontinuität, Seriosität, was auch immer. Ist das ein großer Stein deiner Idee sozusagen, um jetzt im Bild
zu sagen? Das war eine große Idee, als wir Miron verpflichtet haben und ich bin nach wie vor überzeugt, dass das auch sehr, sehr gut klappen kann und glaube, ne, das hätte so eine Saison vor der Saison keiner uns zugetraut. Wir haben jetzt nach 21 Spieltagen mehr Punkte als letztes Jahr nach 34 Spieltagen und wir sind da grundsätzlich auf einem guten Weg und Miron ist ein Trainer, der auch was aufbauen möchte, was entwickeln kann, der mit jungen Spielern auch arbeitet die's auch weiterentwickelt und deswegen kann ich mir Miron auch in den nächsten Jahren definitiv noch als Schalke-Trainer vorstellen.
Also, alles ruhig auf Schalke, dass ich den Satz nochmal sage, hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Und das nach 5 Spielen ohne Sieg. Ist das trotz allem eine gute Phase gerade, die ihr habt?
Ja, die Phase ist nicht gut, aber dieser
Gesamtbild,
sagen dieser Zusammenhalt, der ist ja erst auf dem Prüfstand, wenn es mal nicht so läuft. Also wenn alles super ist, wenn wir Spiele gewinnen, wenn wir oben stehen, klar, dass sich da alle freudig in den Arm liegen, ist sehr verständlich.
Also ist jetzt
Prüfstand. Das zeigt sich jetzt natürlich klar, wie man wirklich dann auch zusammensteht. Ich mache mir da im operativen Geschäft, weder im Vorstand noch im sportlichen Bereich Sorgen, dass das nicht so sein könnte. Und ehrlicherweise auch die Gremien erlebe ich so, dass man dort gewillt ist, auch in aller Ruhe, aber auch in aller Konsequenz, das auch weiter voranzutreiben. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber so richtig wird sich zeigen, wenn es mal wirklich ein bisschen stürmischer wird.
Stark finde ich übrigens, dass du noch gar kein Duplo gegessen hast. Also große Resilienz, ja. Was die Schokolade angeht.
Nehme ich gleich mit.
Ja, sehr gut, sehr gut. aber gibt es denn so ein Tabellenrechner bei dir oder bei euch? Ich kenne eigentlich keinen, der die Saison nicht durchgerechnet hat und dann sagt,
überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht mal genau, gegen wen wir in 3 oder 4 Wochen spielen.
Das glaube ich dir nicht. Wirklich nicht? Ach, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe, wo wir waren, da hing immer so eine Kreuztabelle und dann stand immer die Ergebnisse und am Ende stand dann, nein. Okay, wir werden.
Ja, ist Quatsch, bringt nichts und gerade in der zweiten Liga, weil nochmal, also auch jetzt die Ergebnisse am Wochenende sind mit sehr vielen dabei gewesen, die keiner vorher so getippt hätte.
Dann zum Schluss, wenn du jetzt mal für dich so ein bisschen vorausblickst mit all dem, was du gemacht hast, über 25 Jahre Werder Bremen, jetzt diese neue Aufgabe, zwischendurch warst du immer im Sportsockengeschäft. Ich weiß gar nicht, ob du noch immer auch in Tu bist oder nicht, habe mir das mal angeguckt. Also was, wozu hast du noch richtig Bock jetzt in den nächsten Jahren?
Ich habe Bock auf Schalke. Also ich bin jetzt seit, 7 Monaten, glaube ich, hier. Und wie ich schon gesagt habe, ich wollte jetzt vielleicht auch ein bisschen länger bleiben als 12 Monate oder 18 Monate. Und da haben wir noch viel zu tun. Und ich lebe immer im Hier und Jetzt. Ich habe nie irgendwelche Karrierepläne gehabt. Und ich habe wirklich Lust, gemeinsam mit den Leuten im Vorstand, in den Gremien, im sportlichen Bereich, mit den Fans hier, gemeinsam was aufzubauen, damit wirklich auch der Schalker dauerhaft stolz auf seinen Verein sein kann.
Das ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Für die Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, alle haben einen guten Einblick bekommen, wie du tickst, wie du möchtest, dass Schalke tickt und wie man das vielleicht so ein bisschen zusammenbringt, damit die alle Ideen irgendwie in die gleiche Richtung gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Wort Aufstieg oder so, ob wir da nochmal zusammenkommen irgendwann. Früher oder später.
So. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, ja? Und vor allem vielen Dank für die Duplos auch.
Ja, den hinten noch ankreuzen, ne? Also Schalke ist der Aufstieg, ja, nein, aber wann ist ja die Frage. So, das war Spielmacher Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir hatten Frank Baumann zu Gast und haben uns intensiv über ihn unterhalten, was ihn antreibt, warum er hier im Pott jetzt genau richtig aufgehoben ist und wie er mit Schalke möglichst schnell natürlich die erste Liga erreichen will. Also schaut rein, hört rein, überall, wo es Podcasts gibt und in langen Ausschnitten natürlich bei Sky. Ciao.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.